Intimität bringt Intimität hervor. Wenn man einfach offen und ehrlich zu anderen Menschen ist, wird jeder ermutigt, ebenfalls etwas mitzuteilen und mitzufühlen. Das hat zur Folge, dass sie die Menschen sind, die Gott am stärksten dazu gebracht hat, mich auf dem Weg des christlichen Glaubens zu halten. Ich könnte ihm nicht dankbarer für sie sein. Das war meine Ferienlektüre. Das Buch hat mich tief bewegt. Vertrautheit wagen von Ed Shaw mit dem Untertitel Gemeindebau hautnah. Und es bewegt mich, wie wir als Chille unterwegs sind. Ich muss sagen, manchmal bewegt es mich nicht nur, sondern manchmal besorgt es mich sogar. Und wenn mich etwas besorgt, die Leute, die mich ein bisschen kennen, dann muss ich immer laut darüber nachdenken und ihr gehört das jetzt halt. Ich bin sonst im Impact, und keine Angst, ich gehe auch wieder dort an und zurück. Also ich bin nicht so oft am Sonntagmorgen da und habe gedacht, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich die Gelegenheit gerade nutzen, um mich ein bisschen unbeliebt zu machen. Nein, im Ernst, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt in den letzten Monaten, Wochen. Und ich glaube, es ist absolut zentral. Und wir als Prisma-Kirche, ich glaube, wir haben wirklich eine wundervolle, heilsame, heilige Zeit in Ausblick, wenn wir anfangen, uns noch mehr mit dem Thema befassen. Meine Freunde in der Kirche. Das Ziel von heute ist, Freundschaften zu reflektieren. Unsere Freundschaften. Wie leben wir die? Gerade auch da, in dieser Kirche. Wie sieht das genau aus? Was sind dort unsere Vorstellungen? Vielleicht auch unsere krummen Vorstellungen? Oder vielleicht noch ein bisschen früher angefangen? Braucht es das überhaupt? Braucht es das überhaupt? Falls ihr euch das gefragt habt, wenn ihr in der letzten Woche das Predigtthema von heute gegoogelt habt und ihr eure Gedanken gemacht habt, lohnt es sich echt, heute zu kommen? Weiss nicht. Braucht es das überhaupt? Wir werden es sehen. Mein Name ist Mike, ich bin Jugendpastor hier in der Prisma Kirche. Und darum interessiert es mich auch, wie es den Jungen geht. Was ist den Jungen wichtig? Und es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen den höchsten Stellenwert von Jugendlichen. Also das, was ihnen am wichtigsten ist, das ist ein klarer Fall. Absolute Spitzenreiter sind stabile Freundschaften und ein gesundes Familienleben. Und das ist ziemlich konservativ für Generation Z, wenn man sonst so Nachrichten schaut und sieht, was sie so postet. Auf der anderen Seite sagt das Bundesamt für Statistik, dass auch gerade nach der Pandemie 10% von allen Jugendlichen, also jeder Zehnte, sagt, dass sie oder er sich sehr häufig oder häufig einsam fühlt. In England ist sogar ein Ministerposten für Einsamkeit geschaffen worden. Also Einsamkeit ist ein echtes Problem. Und darum haben wir uns als Jugendkirche auch das letzte Jahr den Fokus gesetzt, hey, wir wollen Einsamkeit bekämpfen. Uns ist es nicht egal, wir wollen einen Unterschied machen dort. Aber nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene ist Einsamkeit ein Problem. Der amerikanische Schriftsteller Sebastian Junger hat ein Buch darüber geschrieben und ein Teil darin beschreibt, warum Soldaten nach einem Kriegseinsatz in Afghanistan, wo sie wieder zurück in die Heimat gekommen sind, dann müssen sie 6 Monate in der Heimat bleiben, warum die sich wieder melden, um nochmal in den Krieg zu gehen. Ich denke, das ist völlig birrenweich, wenn du das mal erlebt hast. Wer willst du zurück dorthin? Aber sehr viele Soldaten melden sich wieder für einen Auslandeinsatz. Und er hat untersucht, warum. Der Grund dafür ist nicht, wie man vielleicht meint, weil die Amis so patriotisch sind oder irgend sowas, sondern weil sie in der Armeebasis, im Krieg, in einem fremden Land, Freunde gehabt haben, eine Community gehabt haben, mit einem Auftrag. Und die Heime nicht. Das Fazit ist, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Und der Vers wird ja meistens in Predigten gebracht, wenn es irgendwie um Eheschließungen geht. Also, jetzt im Sommer haben wir wieder ein paar Hochzeiten. Wer ist schon excited? Machen wir mal ein bisschen Lärm. Ja, das sind die Kandidaten. Hey, mega, Hammer. Wir feiern euch, wir feiern mit euch. Aber der Punkt ist, dass heute keine Ehepredigt ist. Und der Bibelvers, der sagt auch noch gar nichts aus über Partnerschaft, wie man es vielleicht so denken mag. Aber er sagt alles darüber aus, dass der Mensch ein zutiefst beziehungsbedürftiges Wesen ist. Und das ist vor dem Sündenfall übrigens. Okay? Also wenn du selber ein zutiefst beziehungsbedürftiges Wesen bist, wenn du selber tiefst und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch manchmal unbeantwortet das Bedürfnis nach Beziehung empfindest, dann kann ich dich positiv als Mensch diagnostizieren. Okay? Ich kann dich beruhigen. Das ist normal. Das ist sogar gut so. Und es ist auch jetzt nur meine Wahrnehmung, aber ich glaube, wir sind schon manchmal ein bisschen unbeholfen an dem Punkt. Weil für den Fall, dass du dich dabei ertappt hast, wie du beim Lesen von dem Bibelvers zuerst an Ehe gedacht hast, dann ist das ein Hinweis auf die Problematik, sage ich jetzt mal, die ich heute ein bisschen ansprechen will. Herausforderung, die sich bei uns in der Kirche, vielleicht auch allgemein in der gut bürgerlichen, evangelikalen, westlichen Welt eingeschlichen hat. Und ja, das ist auch meine Wahrnehmung, aber ich glaube, wir sind, unsere Single-Theologie ist ziemlich verkümmert. Okay? Wir sind nicht so gut drin, ein Leben zu modellieren, einen Lebensentwurf zu modellieren, der außerhalb von einer lebenslangen, romantischen Partnerschaft funktioniert. Obwohl es da doch das eine oder andere durchaus eindrückliche biblische Vorbild gibt. Jesus. Paulus. Okay? Also der Disney-Traum von einem christlichen Leben ist sehr oft eine erfüllte Ehe. Eine glückliche Partnerschaft. Familie gründen. Dann bist du nicht mehr einsam. Easy, Problem gelöst. Kann man sich wieder wichtigen Sachen zuwenden. Nein, das will sich doch nie jemand getrauen, so laut auszusprechen, oder? Aber manchmal denken wir so. Und auch wenn wir in einer Partnerschaft leben, dann wissen wir, nur weil du einen Ring am Finger hast, heisst das noch lange nicht, dass du nicht mehr einsam bist. Weil wenn die Lösung für Einsamkeit einfach Partnerschaft wäre, was ist denn mit den Leuten, für die Partnerschaft gerade keine Option ist? Ernsthaft, was ist, wenn du vielleicht aus einer Partnerschaft rauskommst, wo halt aufgehört hat, Partnerschaft zu sein? Vielleicht ist dein Partner gestorben, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er dich sonst irgendwie verlassen. Vielleicht bist du auch einfach nicht mehr 20 und hast so ein bisschen dein überromantisierte, harmonisierte Bild von partnerschaftlichen Beziehungen ein bisschen differenzieren können. Und weißt, es ist nicht immer alles so easy. Und du fragst dich, bin ich bereit, den Preis zu zahlen für eine Partnerschaft? Kostet immer etwas. Ist nicht gratis. Bin ich bereit, den Weg zu gehen, wo ja vor mir liegt, wenn ich mich auf Lebzeiten, auf so einen Menschen einlange. Also das Leben ohne Partnerschaft wird in dieser Welt praktisch nur defizitär dargestellt. Das ist eigentlich keine wirkliche Option. Und ich glaube auch, wir als Kirche laufen die Gefahr, das Leben als Single so richtig unattraktiv zu machen. Die Option ist sehr oft entweder du lebst in einer Partnerschaft oder du bist einsam. Und da ist eine Kirche, die sich Familie nennt und dich manchmal trotzdem einsam zurücklässt, währenddem sie das Leben mit ihrer echten Familie, ihrem Ehepartner verbringt. Ich weiß nicht, vielleicht bist du das und du erlebst das, dass es einfach ein Stich ins Herz ist. Und eigentlich eine absolute Schande. Das Buch, das ich daraus vorgelesen habe, der Autor von dem Buch, das ist ein Priester aus der anglikanischen Kirche, und der empfindet homosexuell. Und er hat für sich mit der Bibel und Jesus zusammen entschieden, ich lebe das nicht aus, ich bleibe Single, ein Leben lang. Und er schreibt, die einzige Art und Weise, wie so ein Leben überhaupt überlebbar wird, wie das überhaupt zur Option wird, geschweige denn erstrebenswert. Für irgendjemanden. Die einzige Art und Weise, wie das kann funktionieren, ist, wenn Chile nicht nur sagt, dass sie Familie ist. Okay? Und jetzt nähern wir uns dem Thema Freundschaften. Chile ist ein unglaublich guter Ort, um Freundschaften zu finden und zu pflegen. Also wirklich, ich bin begeistert. Ich habe es selber erlebt. Wenn du Tipps brauchst, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, hey, komm in Gottesdienst. So einfach. Ich meine es wirklich ernst, ist es nicht sarkastisch. Ich habe mal eine Studie gemacht, ein paar von euch haben sogar teilgenommen daran, so einer Umfrage. Und ich konnte tatsächlich eine empirische Korrelation herstellen zwischen der Art und Weise, wie wichtig es dir ist, in den Gottesdienst zu kommen und wie gut dein Beziehungsleben im Allgemeinen ist. Das ist noch krass, oder? Ich meine, bessere Werbung können wir uns gar nicht vorstellen. Also, wenn es dir wichtig ist, in den Gottesdienst zu kommen, dann ist die Chance gross, dass es ein Indikator darauf ist, dass es dir auch wichtig ist oder dass deine Beziehungen im Allgemeinen gut sind. Aber nur weil es, jetzt müssen wir aufpassen, nur weil es einen Zusammenhang gibt, heisst nicht, dass einer der Auslöser ist vom anderen. Also, nur weil es einen Zusammenhang gibt, heisst es nicht, weil es dir wichtig ist, in den Gottesdienst zu kommen, hast du automatisch auch ein gutes Beziehungsleben. Ein weiser Mann hat vor langer, langer Zeit mal gesagt, viele Gefährten gefährden dich. Was für ein Wortspiel. Danke, neue Bibel heute Übersetzung. Viele Gefährten gefährden dich. Ein echter Freund ist treuer als ein Bruder. Besonders traurig ist, wenn du dich einsam fühlst, obwohl es dir wichtig ist, in den Gottesdienst zu kommen. Weil es komfortabel als einer grossen Kirche ist, du kannst relativ anonym kommen und relativ anonym wieder gehen. Ohne, dass du gross auffallst. Und für gewisse Leute ist das ein unglaublicher Gewinn, eine Erleichterung. Und wenn du das bist, hey, geniess es. Bist willkommen, du bist unser Gast, solange du willst. Du musst nichts, wir haben keine Erwartung an dich. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir haben keine Erwartung an dich. Okay? Das heisst, wenn du anonym bleiben willst, dann wird niemand damit rechnen, dass du da bist. Weil du anonym bist. Oder? Und eine Möglichkeit, das zu ändern, ist natürlich, Mitarbeit. So hat es mir der einmal reingenommen. Kann ich nur empfehlen. Weil dort rechnen wir damit, dass du auftauchst. Dort, wo man sich auf dich verlässt. Dort erwarten wir dich. Aber auch das hat seine Tücken. Auch das ist nicht die Endlösung. Ich weiss nicht, wie viele Leute in dieser Kirche mitarbeiten und trotzdem einsam sind. Vielleicht, weil sie nur dann Gemeinschaft haben, wenn es darum geht, einen Missionszweck von dieser Kirche zu dienen. Wenn man ein Meeting hat oder eine Bandprobe. Und noch gemeiner ist ja, wenn du mitarbeitest und es dir wichtig ist, in den Gottesdienst zu kommen. Du erlebst, dass der Missionszweck von dieser Kirche nicht irgendetwas ist, sondern sich sogar brutal stark nach diesen Menschen ausstreckt, die vielleicht jetzt noch nicht in der Kirche sind oder so, keine Ahnung, damit die echte Begegnung erleben, damit die echte Beziehung erleben, damit die nicht einsam sind. Nur du. Oder? Und ich habe ein paar Freunde verloren, weil ich nie gelernt habe, echt mit ihnen befreundet zu sein. Und plötzlich haben wir unsere natürlichen Berührungspunkte verloren, weil die Person hat irgendwie aufgehört, dort mitzuschaffen, wo ich nicht geschaffen habe. Und ich habe gecheckt, hey, mein Freundschaftslevel ist eigentlich mit diesen Personen so unreif gewesen wie damals in der Primarschule, als ich 12 war. Oder? Weil das ist wie, die Primarschule ist fertig, der 6. Klasse, Sommer, letzter Schultag, juppie, hey. Und dann bin ich ins Gymnasium gegangen und mit 95% von den Leuten, die ich schon, wir gingen zu meinen Freunden erzählt haben, und ich jeden Tag für Jahre 6, 7, 8 Stunden verbracht habe. Aber die sind weg. Ich hatte nie mehr Kontakt gehabt mit denen. Die Lebensphase hat sich verändert. Wir haben uns auseinandergelebt. Das passiert mir manchmal jetzt noch, wenn meine Freunde Kind bekommen. Ja. Also, nein, die Lebensphase verändert sich. Das kann dich durchaus einsam machen. Und bis zu einem gewissen Grad ist es auch normal. Wir müssen ja lernen, miteinander irgendwie klarkommen und alles. Aber wenn die Mission von der Kirche, oder wenn der Auftrag zum einzigen Anlass wird, wo du mindestens das Gefühl hast, nicht allein zu sein, dann wird die christliche Family, die wir hier haben, einfach ziemlich schnell, die kommt da so ein bisschen einen missbräuchlichen Nachgeschmack über. Nicht mal aus Böswilligkeit, ich wirf das niemandem vor, nein, viel schlimmer, aus Unfähigkeit. Und ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Leute, ich liebe es, dass wir auftragsorientierte Kirche sind. Wirklich. Aber echte Kirche ist einfach immer beides. Ist immer, immer Mittel zum Zweck, immer ein Auftrag, immer Outreach, Mission, unbedingt. Wenn Kirche aufhört, das zu machen, ist sie nicht mehr Kirche. Aber eben immer auch Selbstzweck, Community. Gemeinschaft, Familie, die Heilige. Wenn wir das Wesen von der Kirche verstehen wollen, dann müssen wir verstehen, dass es zutiefst mit dem Wesen von Gott verankert ist. Also Gott selber ist Community. Gott selber ist der perfekte Beziehungspartner. Ich weiß nicht, wie oft der Satz schon gesagt worden ist da oben. Liebe in Person. Liebe ohne das Gegenüber ist nicht Liebe, ist Narzissmus, oder? Aber Gott ist kein Narzisst. Weil Gott ist dreieinig. Drei Personen in einem Gott. Ich verstehe das selber nicht immer ganz. Wenn du jetzt neu im Glauben bist und noch nie etwas von Trinität gehört hast und dir das sehr suspekt vorkommt, kein Problem. Du bist nicht allein. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Wir können ein bisschen quatschen. Ich weiß nicht, ob ich dir weiterhelfen kann. Aber der Punkt ist, Gott ist Community. Gott, Vater, Sohn, Geist. Dort drin passiert echte Liebe. Warum schafft also Gott den Mensch, wenn er schon Community hat und ist? Und ich habe ein bisschen nachgeforscht da drin und gedacht, was ist der Zweck von Beziehung? Und ich bin auf etwas gestossen. Ich glaube, es ist Freude. Freude. Er hat auch Freude gehabt daran, andere Wesen aus seiner Community teilhaben zu lassen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Das ist das Ziel. Also wenn du fragst, was soll das mit den liebenden Beziehungen? Ja, Freude. So einfach. Freude ist das Ziel von jeder göttlichen Beziehung. Jesus ist Mensch geworden und somit zur klarsten Offenbarung von Gott, die wir je werden haben. Und wo Jesus als Mensch die Erde verlassen hat, hat er einen Stellvertreter hinterlassen. Der Heilige Geist. Und wo wohnt der Heilige Geist? Ja. In dir. In mir. In uns. Das Geheimnis, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus in uns. Okay, also wenn Gott der perfekte Beziehungspartner ist, und Jesus, Gott in Person, uns das vorgelebt hat. Und der Geist von Jesus, sein Spirit, der in uns Christen lebt. Wie also kann echte, himmlische, göttlich inspirierte Community erlebt werden? Ich lese ein Quiz. Ein kleiner Lückentext wie in der Schule, oder? Ist die Verkörperung Gottes durch den Geist. Ein weiser Mann gesagt, vor nicht allzu langer Zeit. Was ist es? Die Kirche. Leute, die Kirche ist die Verkörperung Gottes durch den Geist. Also, die Kirche ist die Art und Weise, wie Menschen auf den Geschmack kommen können, wie die echte, intime Community mit dem perfekten Beziehungspartner ausgesehen hat. Kirche ist die Verkörperung Gottes durch den Geist. Lass uns das mal ein bisschen sacken lassen. Vielleicht sagst du, ja, aber komm jetzt. Wenn so echte Familie, weißt du, echte Familie, also das kannst du nicht ersetzen. Das ist doch einfach noch ein kategorischer Unterschied zwischen den Leuten, die in meinem Haushalt wohnen. Meine Frau, meine Kind und dem Kumpel, den ich halt ab und zu am Sonntag sehe, wenn wir ein bisschen vorher da sind, um den Gottesdienst vorzubereiten. Das ist nicht das Gleiche. Ja, natürlich nicht. Meine Frage steht vielleicht dann, ja, wie kommen denn neue Leute dazu? Wie erleben denn Leute die Community? Und gerade so bei Familienfesten, komm jetzt, also, das ist doch etwas Exklusives. Schon, oder? Da kann nicht einfach jeder Gläubige dazukommen. Okay, ja, ich sehe, dass wir oft so denken, das ist unsere Kultur. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Einen Weg, wo nicht all die Menschen zur Einsamkeit verdammt, die gerade nicht in einer Partnerschaft leben oder gerade nicht eine Familie haben, die sie ihr Leben damit teilen können. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir schnell, dass das antike Judentum von dieser Art intimer Grossfamilie einfach, das ist deren Grundvoraussetzung gewesen. Die haben so tickt. Das ist jetzt eine Anweisung im Gesetz an die Israeliten, Altes Testament, fünftes Buch Mose. Dann sollst du, also Volk Israel, für Jahwe, deinen Gott, das Fest der Wochen feiern. Pfingsten, heute. Vor Jahwe, deinem Gott, sollst du mit deinen Söhnen und Töchtern zusammen fröhlich feiern. Jetzt haben wir Blutsfamilie, aber es geht noch weiter. Mit deinen Sklaven und Sklavinnen, dem Leviten, dem Fremden, der Weise und der Witwe in deinem Wohnort. Hey, die ganze Community zählt mit dazu, okay? Alle. Familienfest im grossen Stil. Warum? Damit niemand allein sein muss. Mann. Genau darum. Also das Wochenfest, das erste Wochenfest nach Ostern, war Pfingsten. Was ist Pfingsten? Ausgießung vom Heiligen Geist. Taufe, oder? Taufe bedeutet nicht nur das Fest, wo Sterben und neues Leben erhalten im Zentrum steht, sondern das Fest, wo die neue Family im Zentrum steht. Du kommst ein neues Leben über und mit dem neuen Leben kommst du eine neue Family über, und zwar eine echte neue Family. Du wirst neu hineingeboren in eine neue Family. Du kommst ein neues Familienverhältnis über, du hast, ja, deine Erbschaft wird neu bestimmt und all das. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die meisten bewusst sind, die mich im Impact mit Hey Bro begrüßen. Aber das heisst Familienfest. Community war immer etwas, wo du dich selber zurückgestellt hast. In deiner kleinen, exklusiven Individualität und Verantwortung übernommen hast. Und eben nicht nur für deine Söhne und deine Töchter, sondern im gleichen Atemzug auch für deine Sklaven und Leviten und Fremden und Weisen und Witwen. Also all die Personengruppen, die nicht einfach so für sich Frau und Haus und 2,35 Kinder und Haustiere und Vorgärtchen und einen Gartenhaken rundherum haben. Das ist heute leider nicht mehr so selbstverständlich. Auch bei uns nicht, in dieser Kirche. Und ich frage mich dann eher so, ja, mag ich denn gerade so? Habe ich Energie für so etwas? Es ist immer anstrengend, so andere Leute dazuzunehmen, die man halt nicht so kennt. Und so. Was nützt es mir? Was nützt es meinem Bedürfnis? Ich dachte so, ah, Scheiße auf meine Bedürfnisse. Honestly. Wenn es um meine Bedürfnisse geht, dann stelle ich mir und meine Gemeinschaft auf Temu. Die kommt dann halt auch so daher. Sieht aus wie Freunde, aber wenn es brennt, dann sind sie weg. Ein weiser Mann hat es mal gut zusammengefasst. Oder? Ein Freund, der ist da, wenn es stinkt, wenn es weh tut und wenn du auch nicht reden willst, sondern einfach ein bisschen sein. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, genau das brauche ich. Genau so ein Freund bräuchte ich doch endlich seit Jahren. Dann gilt das auch für dich, Mann. Dann bist du so eine Person für jemand anderes. Auch du hast Verantwortung in dieser Family. Okay? Und dann kommt noch ein sehr denkwürdiger Nachsatz nach dieser Anweisung. Hey, vergiss nicht, du bist Sklave in Ägypten gewesen. Auch ich bin mal ein Outsider gewesen. Auch ich bin mal einsam gewesen. Auch ich bin mal darauf angewiesen gewesen, dass jemand seine Bedürfnisse zurückgestellt hat und sich für mich interessiert hat. Das ist schon ein bisschen extrem, oder? Seine Bedürfnisse zurückstellen, das klingt ja schon fast ein bisschen krank. Dann komme ich ja zu kurz. Dann brenne ich doch aus. Gibt es dann keine gesunde Balance? Das wäre doch so unser Instinkt. Ich provoziere noch ein bisschen weiter, okay? Wisst ihr, was ich denke, was sich hinter einem hübschen Wörtchen gesunde Balance oft versteckt? Dass wir im Hinterkopf ab und zu noch im Tauschmodus funktionieren. Oder? Ich muss schauen, dass ich nicht kaputt gehe, dass ich nicht zu kurz komme. Selbstschutz hat Priorität. Wenn ich nicht an einem Ort der Ruhe bin, dann habe ich nichts zu geben. Und versteht mich nicht falsch, jeder von diesen Sätzen hat seine Berechtigung. Niemand will ein Beziehungs-Burnout. Und wir unterscheiden sehr oft zwischen Beziehungen, wo wir investieren, wo wir etwas reingeben, und dann gibt es die Beziehungen, wo wir überkommen, wo in uns investiert wird. Aber wenn wir eben nicht nur Sklaven, sondern echte Freunde sind, dann ist es anders. Dann echte Freundschaften, intime, nähe, persönliche Beziehungen, die auf gegenseitiger Abhängigkeit beruhen, das ist etwas, was du gleichzeitig gibst und überkommst. Okay? Sonst bist du im Duschmodus. Sonst bist du am Strichliste machen. Sonst bist du der, ich habe dir angerufen, jetzt erwarte ich aber auch, dass du mir mal anrufst. Sonst, ich habe dich eingeladen, jetzt musst du mich aber schon mal irgendwann einladen. Keiner von diesen Sätzen steht in der Bibel. Wisst ihr, was in der Bibel steht? Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, also auch zu uns. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht mein Leben aus? Lass es mal ganz bescheiden anfangen da drin. Vielleicht die größte Liebe beweist der, der seine unaufgeräumte Wohnung für seine Freunde hingibt. Warum nicht? Easy, das bringen wir an. Die größte Liebe beweist der, der seine Familiensnacht für seine Freunde hingibt. Einfach mitnehmen, einladen. Die Witwe oder der Witwer oder einfach der Fremde. Die größte Liebe beweist der, der seinen ganz normalen Alltag für seine Freunde hingibt. Und wenn uns Jesus ein zu extremes Beispiel ist, bevor wir für unsere Freunde sterben, lass uns mal für unsere Freunde leben. Okay? Oder lass uns mindestens anfangen, unser ganz normales Familienleben einfach zu öffnen für die, die selber gerade keine Familie haben. Wisst ihr, der Typ, der sein Leben hingegeben hat für seine Freunde, wisst ihr, was der für einen Bezug zu seiner Blutsfamilie hat? Oder Jesus war am Lehrer im Haus und seine Mutter und seine Brüder kommen und haben nach ihm verlangt. Und dann sagen sie ihm, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir. Und Jesus macht einen auf Jesus. Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Unglaublich provokant. Jesus bricht die Exklusivität von seiner eigenen Blutsfamilie und sagt, hey, die Kategorien, die sind nicht mehr maßgeblich. Jesus unterscheidet nicht zwischen Freunden und Geschwistern. In dem Moment, wo du neu geboren worden bist, in dem Moment, wo du die Liebe von Gott für dich angefangen hast, erwidern, in dem Moment bist du Teil geworden von einer grossen Family. Und diese Family ist Jesus wichtiger als seine Blutsfamilie. Jetzt, was bedeutet das für dich, für mich? Keine Ahnung, ich kenne dein Leben nicht. Aber ich wollte dich ermutigen, lass dich von Gott leiten da drin. Find raus, was er für dich parat hat. Also eins weiss ich, wir müssen uns um Gastfreundschaft bemühen. Wir Schweizer. Das ist etwas, was wir im Impact herausgefunden haben. Das ist wirklich ein Geheimtipp. Tische teilen, Wer mag sich erinnern? Zusammen essen. So einfach. Wenn du Inspiration brauchst, dann ja, geh doch nachher auf einen von diesen Impactern da vorne zu. Die wissen wie. Du kannst ja gerade zum Essen einladen. Nachher ist voll okay. Nein, aber einen kleinen Schritt können wir jetzt schon zusammen machen. Wir können zusammen essen und trinken. Wir können zusammen Tisch teilen. Wir können zusammen ein Statement setzen, wo Jesus in uns lebt und durchdrückt. Indem wir sagen, hey, wir haben eine neue Blutsfamilie. Nicht wegen unserem Blut, sondern wegen seinem Blut. Okay? Wir haben eine neue Blutsfamilie. Und wir brauchen den Jesus, weil er durch seine Gnade uns in die neue Familie hineinberufen hat.